Es ist ein wunderbarer Abend, an dem der ganze Körper nur ein Sinn ist und Wonne einsaugt durch jede Pore. Ich gehe und komme mit einer seltsamen Freiheit in der Natur. Wenn ich in Hemdsärmeln, obgleich es kühl, bewölkt und windig ist, am Teichufer entlang gehe und nichts Besonderes sehe, das die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dann fühle ich mich allen Elementen außergewöhnlich verwandt. Die Ochsenfrösche trompeten den Einzug der Nacht, und der Ruf der Nachtschwalbe wird von dem kräuselnden Wind über das Wasser hinübergetragen. Innige Übereinstimmung mit dem zitternden Erlen- und Pappelblatt nimmt mir fast den Atem weg. Und doch ist meine klare Heiterkeit wie die des Sees nur gekräuselt, nicht getrübt. Diese kleinen, vom Abendwind erregten Wellchen sind so weit vom Sturm entfernt wie die glatte spiegelnde Wasserfläche. Es ist jetzt dunkel, aber noch immer weht und rauscht der Wind durch den Wald, die Wellen plätschern und ein Geschöpf sinkt das andere zur Ruhe. Die Ruhe ist nie vollkommen. Das Wild ruht jetzt nicht, sondern geht auf Beute aus. Der Fuchs, das Kank und das Kaninchen durchstreifen furchtlos die Wälder und Felder. Das sind die Nachtwächter der Natur, Glieder, welche die Tage des wachen Lebens miteinander verbinden. Beim Nachhausekommen sehe ich, dass Besucher da gewesen sind und ihre Karten zurückgelassen haben. Einen Strauß Blumen, eine Ranke Immergrün oder einen mit Bleistift auf ein Nussblatt oder einen Span geschriebenen Namen. Wer selten in den Wald kommt, nimmt gern ein Stückchen Wald in die Hand, um auf dem Weg damit zu spielen. Nachher lässt er es dann absichtlich oder zufällig zurück. Jemand hat ein Weidenzweiglein abgeschält, es zu einem Ring geflochten und auf meinem Tisch liegen lassen. Ich konnte immer sehen, sei es an den umgebogenen Halmen und Zweigen oder der Fußspur, ob Besucher hier gewesen waren, meistens auch erkennen, von welchem Geschlecht, Alter und Charakter sie waren, an irgendeiner leichten, zurückgebliebenen Spur, einer verlorenen Blume, einem abgerissenen Büschel Gras, das wieder weggeworfen wurde. Selbst bis zur Eisenbahn, die eine halbe Meile weit entfernt ist, fand ich solche Spuren. Oder durch den noch in der Luft schwebenden Duft einer Zigarre oder Pfeife. Ja, wenn ein Reisender auf der Landstraße, die etwa 300 Schritt weit weg war, vorüberkam, so erfuhr ich dies durch den Tabaksgeruch seiner Pfeife. Wir haben gewöhnlich Raum genug um uns herum. Unser Horizont ist nie dicht an unserem Ellenbogen. Der dichte Wald ist nicht direkt vor unserer Tür, auch nicht der Teich, sondern ein kleines Stück Land ist immer für uns frei, ein von uns gebrauchtes, uns vertrautes, irgendwie uns zugeeignetes, eingezäuntes, von der Natur zurückgefordertes. Wozu habe ich diesen weiten Spielraum, diese einige Quadratmeilen einsamen Waldes, der mir zu meinem Privatgebrauch von den Menschen überlassen ist? Mein nächster Nachbar ist eine Meile weit weg und kein Haus, außer von den Hügelspitzen aus, innerhalb einer halben Meile von dem meinigen zu sehen. Meinen waldbegrenzten Horizont habe ich für mich ganz allein. Auf der einen Seite erblickt man in der Ferne die Bahnlinie, wo sie den Teich berührt. Auf der anderen den Zaun, der am Waldweg hinläuft. Sonst aber ist es so einsam hier, wo ich lebe, wie auf der Prärie. Es ist hier ebenso gut Asien oder Afrika wie Neuengland. Ich habe eigentlich meine eigene Sonne, Mond und Sterne und eine kleine Welt für mich allein. Ich hätte der erste oder der letzte Mensch sein können. Nie kam nachts ein Wanderer an meinem Haus vorbei und klopfte an meiner Tür. Nur im Frühjahr kamen in langen Zwischenräumen ein paar Leute aus dem Dorf, um im Teich zu fischen. Sie fischten offenbar mehr im Waldenteich ihrer eigenen Seele und steckten die Finsternis als Köder an ihre Angeln, zogen sich aber bald wieder, meistens mit leeren Körben, zurück und überließen die Welt der Finsternis und mir. So wurde der schwarze Kern der Nacht nie durch menschliche Nähe entweiht. Ich meine, die Menschen fürchten im Allgemeinen noch immer ein wenig die Dunkelheit, obgleich die Hexen alle gehängt und die Kerzen und das Christentum in die Welt eingeführt wurden. Doch empfand ich manchmal, dass die holdeste und zärtlichste, die unschuldigste und aufmunterndste Gesellschaft in irgendeinem Naturgegenstand gefunden werden kann, selbst von dem menschenfeindlichsten, melancholischsten Menschen. Es kann keine schwarze Trauer geben für den, der inmitten der Natur lebt und seine Sinne noch beisammen hat. Es hat noch keinen Sturm gegeben, der nicht für ein gesundes, unverdorbenes Ohr äolische Musik gewesen wäre. Nichts kann berechtigterweise einen einfachen, tüchtigen Menschen zu gemeiner Traurigkeit zwingen. Während ich mich der Freundschaft der Jahreszeiten erfreue, bin ich überzeugt, dass das Leben mir nicht zur Last werden kann. Der leichte Regen, der meine Bohnen netzt und mich heute im Haus zurückhält, ist nicht langweilig und melancholisch, sondern ebenfalls gut für mich. Wenn er mich schon abhielt, die Bohnen zu hacken, so ist er für sie viel mehr wert als mein Hacken. Wenn er so lange anhält, dass die Saat im Boden fault und die Kartoffeln im niederen Land verderben, so ist er immer noch gut für das Gras im Hochland. Und da er für das Gras gut ist, so ist er auch gut für mich. Wenn ich mich manchmal mit anderen Menschen vergleiche, so habe ich das Gefühl, als wäre ich mehr von den Göttern begünstigt als sie, weit über jedes Verdienst hinaus, dessen ich mir bewusst bin. Als ob ich Garantieschein und Sicherheit von ihrer Hand besäße und ganz besonders geführt und behütet würde. Ich schmeichle mir nicht selbst, aber wenn es möglich ist, so schmeicheln sie mir. Ich habe mich nie einsam oder im geringsten durch das Gefühl der Einsamkeit bedrückt gefühlt. Nur einmal. Ein paar Wochen, nachdem ich in den Wald gezogen war, war ich im Zweifel, ob nicht die Nähe eines Mitmenschen zu einem heitern, gesunden Leben notwendig sei. Da war mir das Alleinsein etwas Unangenehmes. Doch war ich mir zu gleicher Zeit einer leichten Störung meines seelischen Gleichgewichts bewusst und schien meine Genesung vorauszufühlen. Als mich während eines feinen Regens diese Gedanken noch beherrschten, kam auf einmal das Gefühl einer so süßen, wohltuenden Geselligkeit in der Natur über mich, im Rauschen des Regens, in jedem Laut und Blick um mein Haus herum. Diese unendliche, unerklärliche Freundschaft, die mich plötzlich gleich einer Atmosphäre umfing, ließ mir die eingebildeten Vorteile der menschlichen Nähe unbedeutend erscheinen, so dass ich seither niemals wieder daran dachte. Jede kleine Tannennadel dehnte sich aus und schwoll von Sympathie, wurde mir zum Freunde. Ich gewahrte so deutlich das Vorhandensein von etwas mir Verwandtem, selbst in einer Szenerie, die wir gewöhnlich wild und traurig nennen, und es wurde mir so klar, dass das mir am nächsten Blutsverwandte und Menschliche nicht eine Person sei, dass ich dachte, kein Ort könne mir je wieder fremd erscheinen. Zu früh verzehrt die Traurigen die Trauer. Gezählt sind ihre Tage in der lebendigen Land, du schöne Tochter Toskars. Einige meiner schönsten Stunden erlebte ich während des andauernden Regens im Frühling oder Herbst, durch welchen ich, von seinem Plätschern und Rauschen umschmeichelt, sowohl nachmittags wie vormittags ans Haus gebunden war, wenn die früh hereinbrechende Dämmerung einem langen Abend Platz machte, an dem viele Gedanken Zeit hatten, Wurzel zu fassen und sich zu entfalten. Während jener aus Nordost kommenden stürmischen Regengüsse, welche die Dorfhäuser so bedrängten, dass die Mägde mit Wischlumpen und Eimer am Eingang bereitstehen mussten, um die Sintflut nicht hereinzulassen, saß ich hinter der Tür in meinem kleinen Haus, das nichts als Eingang war, und erfreute mich seines Schutzes von Herzen. Bei einem schweren Gewitter schlug einmal der Blitz in eine hohe Pechtanne jenseits des Teiches, indem er eine weithin sichtbare und vollkommen regelmäßige, 1 Zoll tiefe und 4 bis 5 Zoll breite, spiralartig gewundene Rinne vom Wipfel bis zur Wurzel aushöhlte, wie man allenfalls einen Spazierstock auskerbt. Kürzlich kam ich wieder daran vorbei und fühlte einen ehrfurchtsvollen Schauder, als ich hinaufblickte und deutlicher als je dies Zeichen sah, dass ein aus harmlosem Himmel herniederfahrender, furchtbarer Donnerkeil, dem nichts zu widerstehen vermochte, vor 8 Jahren hier eingegraben hatte. Die Leute sagen oft zu mir, sie müssen sich doch einsam hier fühlen und besonders an Regen- und Schneetagen und in der Nacht wünschen, näher bei Menschen zu sein. Solchen fühle ich mich versucht zu antworten, diese ganze Erde, die wir bewohnen, ist nur ein Punkt im Raume. Wie weit auseinander, glaubt ihr, wohnen die 2 entferntesten Bewohner jenes Sternes, dessen Scheibendurchmesser von unseren Instrumenten nicht mehr bemessen werden kann? Warum sollte ich mich einsam fühlen? Ist unser Planet nicht in der Milchstraße? Die Frage, die ihr stellt, scheint mir nicht die wichtigste. Was ist das für ein Raum, der den Menschen von seinem Mitmenschen trennt und einsam macht? Ich fand, dass keine Anstrengung der Füße 2 Seelen einander näher brachte. In wessen Nähe möchten wir am liebsten wohnen? Sicherlich nicht in der vieler Menschen, des Bahnhofs, des Postbüros, des Gasthofs, des Rathauses, der Schule, des Krämerladens, nicht bei Bacon Hill oder 5 Points, wo die meisten Menschen zusammenkommen, sondern es zieht uns zu dem ewigen Quell, aus dem unser Leben entsprungen ist, wovon wir bei jeder Erfahrung aufs Neue überzeugt werden. So steht die Weide bei dem Wasser und dorthin sendet sie ihre Wurzeln. Verschiedene Naturen werden verschieden wählen. Ein Weiser aber wird hier an diesem Orte seinen Keller graben. Eines Abends überholte ich einen meiner Landsleute, der das, was man ein schönes Besitztum nennt, zusammengebracht hatte, ich habe es übrigens niemals deutlich gesehen, auf der Waldenstraße, als er ein paar Rinder zu Markte trieb. Er fragte mich, wie ich es übers Herz bringen könne, so vielen Annehmlichkeiten des Lebens zu entsagen. Ich antwortete ihm, es sage mir recht gut zu, ich spaße durchaus nicht. Damit ging ich heim in mein Bett und ließ ihn durch Dunkelheit und Kot seinen Weg nach Brighton suchen, welchen Ort er vielleicht am Morgen erreichen konnte. Die Aussicht aufzuwachen oder wieder lebendig zu werden, macht einem Toten alle Zeiten und Orte gleichgültig. Der Ort, an dem dies geschieht, ist immer derselbe und all unseren Sinnen unbeschreiblich angenehm. Meistens räumen wir nur äußeren, vorübergehenden Ereignissen Einfluss auf unsere Lebensführung ein. Sie sind tatsächlich die Ursache unserer Ablenkung. Am nächsten bei allen Dingen steht die Macht, der sie ihr Sein verdanken. In unserer nächsten Nähe werden beständig die großartigsten Gesetze zur Anwendung gebracht. In unserer nächsten Nähe befindet sich nicht der Arbeiter, den wir dingen und mit dem wir uns so gerne unterhalten, sondern der Arbeiter, dessen Werk wir sind. Wie weit und tief ist der Einfluss der Kräfte des Himmels und der Erde? Wir suchen sie zu erblicken und sehen sie nicht. Wir suchen sie zu vernehmen und hören sie nicht. Eins mit der Substanz der Dinge können sie nicht von ihnen getrennt werden. Sie sind es, welche die Menschen in der ganzen Welt veranlassen, ihre Herzen zu reinigen und zu heiligen und sich in festliche Gewänder zu hüllen, um zu opfern und ihren Vorfahren Opfergaben darzubringen. Sie sind ein Ozean der feinsten Mitteilungen. Sie sind überall zu unseren Häupten, zur Rechten, zur Linken. Von allen Seiten umringen sie uns. Wir sind die Gegenstände einer Bekehrung, welche mir nicht wenig interessant ist. Können wir nicht unter diesen Umständen kurze Zeit auf die Gesellschaft unserer Vettern und Basen verzichten, es uns mit unseren eigenen Gedanken gemütlich machen? Konfuzius spricht wahr, wenn er sagt, die Tugend bleibt nicht wie eine verlassene Waise, sie muss notwendigerweise Nachbarn haben. Das Denken kann uns bei gesunden Sinnen außerhalb unser eigenes Selbst versetzen. Durch eine bewusste Anstrengung des Geistes können wir abseits stehen von Handlungen und ihren Folgen. Alles, das Gute und das Böse, rauscht gleich einem Strom an uns vorüber. Wir sind nicht ganz in die Natur verwebt. Ich kann das Treibholz im Flusse sein oder Indra im Himmel, der darauf herunterblickt. Ich kann durch eine Theatervorstellung ergriffen werden. Andererseits brauche ich nicht ergriffen zu werden durch ein Ereignis, das mich scheinbar viel näher angeht. Ich kenne mich nur als menschliches Wesen, als den Tummelplatz sozusagen von Gedanken und Gefühlen und bin mir einer gewissen Doppelexistenz bewusst, die mir gestattet, mir selbst so ferne zu stehen wie einem anderen Menschen. Wie tiefgehend auch mein Erleben ist, so fühle ich die Gegenwart und Kritik eines Teiles von mir, der eigentlich kein Teil von mir, sondern Zuschauer ist, nicht Teil an den Erlebnissen, aber Notiz davon nimmt. Dieser Teil gehört ebenso wenig mir wie dir. Wenn das Stück vielleicht die Tragödie aus ist, geht der Zuschauer seines Weges. Es war nur eine Dichtung, ein Werk der Einbildung, soweit es ihn anging. Diese Doppelnatur kann uns wohl manchmal zu erbärmlichen Nachbarn und Freunden machen. Ich finde es gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft, selbst mit den Besten, wirkt bald ermüdend und zerstreuend. Ich bin unendlich gerne allein. Noch nie fand ich den Gesellschafter, der so gesellig war, wie die Einsamkeit. Wir sind meistens einsamer, wenn wir hinausgehen unter die Menschen, als wenn wir in unserem Zimmer bleiben. Der denkende und arbeitende Mensch ist immer allein, sei er, wo er wolle. Die Einsamkeit wird nicht nach den Meilen der Strecke gemessen, die zwischen uns und unseren Mitmenschen liegen. Wer in einem der dicht bevölkerten Bienenstöcke von Cambridge wirklich eifrig studiert, ist so einsam wie der Derwisch in der Wüste. Der Landmann kann den ganzen Tag in Feld und Wald hackend und grabend beschäftigt sein, ohne sich einsam zu fühlen, weil er beschäftigt ist. Wenn er aber abends heimkommt, mag er nicht allein sein, seinen Gedanken überlassen in seiner Stube sitzen. Er muss dahin, wo er Leute sieht, sich erholt und sich nach seiner Ansicht für die Einsamkeit des Tages entschädigt. Dann wundert er sich, wie der Studierende die ganze Nacht und fast den ganzen Tag ohne Langeweile und ohne seine Parteigenossen zu Hause sitzen mag. Denn er kann sich nicht klarmachen, dass jener, obgleich im Hause, noch bei der Arbeit auf seinem Felde ist und in seinem Walde Holz hackt, wie der Landmann auf dem Seinen und zur Abwechslung die gleiche Erholung und Gesellschaft aufsucht wie letzterer, wenn auch vielleicht in konzentrierterer Gestalt. Gesellschaft ist gewöhnlich billig zu haben. Wir treffen uns nach zu kurzen Zwischenräumen, als dass wir Zeit genug gehabt hätten, neuen Wert füreinander zu erlangen. Wir kommen dreimal täglich bei den Mahlzeiten zusammen und lassen den anderen immer wieder von dem schimmligen alten Käse kosten, der wir sind. Wir mussten übereinkommen, eine Reihe gewisser Regeln zu beobachten, die wir Etikette und Höflichkeit nennen, um diese häufigen Zusammenkünfte erträglich zu machen und nicht zu offenem Krieg zu kommen. Wir treffen einander auf der Post, bei gesellschaftlichen Anlässen und am Kamin jeden Abend. Wir wohnen dicht zusammengepfercht, sind einander im Weg, stolpern übereinander und verlieren, meine ich, einigermaßen den Respekt voreinander. Gewiss würde weniger große Häufigkeit für jeden bedeutenden und herzlichen Verkehr genügen. Man denke an die Mädchen in einer Fabrik. Nie sind sie allein, kaum in ihren Träumen. Es wäre besser, es gäbe auf der Welt immer nur einen Einwohner per Quadratmeile, wie dort, wo ich lebe. Der Wert eines Menschen steckt nicht in seiner Haut, so dass wir ihn anrühren müssten. Ich hörte einmal von einem Manne, der sich im Walde verirrt hatte und vor Hunger und Erschöpfung unter einem Baume starb. Aber seine Einsamkeit wurde durch groteske Visionen aufgehoben, mit welchen seine durch körperliche Entkräftung erkrankte Einbildungskraft ihn von allen Seiten umgab und die er für Wirklichkeit hielt. Ebenso können wir dank unserer körperlichen und geistigen Kraft und Gesundheit beständig durch ähnliche, aber normalere und natürlichere Gesellschaft erfreut werden und zu der Einsicht gelangen, dass wir nie allein sind. Ich habe viele Gäste in meinem Hause, besonders morgens, wenn niemand zu Besuch da ist. Ich muss einige Vergleiche heranziehen, damit der eine oder der andere einen Einblick in meine Lage gewinnen kann. Ich bin nicht einsamer als der Taucher auf dem Teich, der so laut lacht, oder als der Waldenteich selbst. Was für Gesellschaft, sagt mir doch, hat dieser einsame See? Und doch beherbergt er nicht die blauen Teufel, sondern die blauen Engel in der azurblauen Tiefe seines Wassers. Die Sonne ist allein, außer bei dicker Luft, wo manchmal zwei erscheinen, aber die eine davon ist nur Imitation. Gott ist allein, aber der Teufel ist weit entfernt vom Alleinsein. Der hat Gesellschaft genug, er ist Legion. Ich bin nicht einsamer als ein einzelnes Wollkräutchen oder eine Löwenzahnblüte auf der Weide, eine Pferdefliege oder eine bescheidene Biene. Ich bin nicht einsamer als der Wetterhahn, der Nordstern, der Südwind, ein Aprilschauer, Januar-Tauwetter oder die erste Spinne in einem neuen Haus. An langen Winterabenden, wenn dickter Schnee fällt und der Wind im Walde heult, erhalte ich gelegentlich Besuch von einem alten Ansiedler, dem ursprünglichen Besitzer, der den Waldenteich gegraben, mit Steinen ausgepflastert und mit Fichtenwäldern umgeben haben soll. Er erzählt mir Geschichten aus der alten Zeit und der neuen Ewigkeit. Und es gelingt uns beiden prächtig, einen gemütlichen Abend zu verbringen, der auch ohne Äpfel oder Apfelwein an geselligen Vergnügungen und heiteren Lebensanschauungen reich ist. Ein ungemein vernünftiger, humoristischer Freund, den ich sehr liebe, der sein Geheimnis aber besser wahrt als selbst Joffe oder Wally. Obgleich man ihn für tot hält, kann doch niemand zeigen, wo er begraben liegt. Eine ältere Dame, die aber für die meisten unsichtbar ist, wohnt ferner in meiner Nachbarschaft, in deren würzig duftendem Kräutergärtlein ich manchmal gar gerne herumwandle. Dort sammle ich Hausmittel und lausche ihren Märchenerzählungen, denn darin besitzt sie eine unvergleichliche Gewandtheit und Fruchtbarkeit. Ihr Gedächtnis reicht weiter zurück als die Mythologie. Sie kann mir den Ursprung jeder Sage erzählen und auf welcher Tatsache sie begründet ist, denn diese Ereignisse fielen in ihre Jugendzeit. Eine frisch aussehende, lustige Dame, die an jedem Wetter und jeder Jahreszeit Freude hat und wohl alle ihre Kinder überleben wird. Die unbeschreibliche Unschuld und Güte der Natur, Sonne, Wind und Regen, Sommer und Winter, gewähren auf immerdar solche Gesundheit, solche Heiterkeit und haben so große Sympathie für unser Geschlecht, dass die ganze Natur verwirrt würde, der Glanz der Sonne erbleichen müsste, die Winde gleich Menschen seufzen, die Wolken Tränen regnen und die Wälder zur Sommersonnenwende ihre Blätter zur Erde sinken lassen und Trauer anlegen müssten, wenn je ein Mensch gerechte Ursache hätte, sich dem Kummer hinzugeben. Soll ich nicht im Einvernehmen mit der Erde stehen? Bin ich nicht selbst zum Teil Blätter- und Pflanzenerde? Was ist das für ein Heilmittel, das uns wohl, heiter und zufrieden erhält? Nicht das von deinem und meinem Urgroßvater, sondern das unserer Urgroßmutter, der Natur allheilende Kräuter und Pflanzenarzneien, mit denen sie sich selbst immer jung erhielt, mit Hilfe derer sie seinerzeit so manchen alten Paar überlebte und aus dessen verfallendem Gebein sie ihre Gesundheit sog. Mein Universalheilmittel sei, statt einer Quacksalberflasche voll aus Acheron und dem toten Meer geschöpfter Mixtur, die aus jenen langen, trauerschiffartigen Wagen kommen, welche wir manchmal zum Flaschentransport verwendet sehen, ein Trunk unverdünnter Morgenluft. Morgenluft. Wenn die Menschen nicht davon trinken wollen am Urquell des Tages, so müssen wir auch sie auf Flaschen ziehen und im Laden verkaufen, zum Besten derjenigen, welche ihre Abonnementskarte für Morgenluft in dieser Welt verloren haben. Aber bedenkt, sie hält sich selbst im kühlsten Keller, nicht bis zum Mittag, sondern treibt den Pfropfen heraus und folgt nach Westen den Spuren der Aurora. Ich bin kein Anbeter der Hygieia, der Tochter jenes alten Kräuterdoktors Aesculap, welcher auf Denkmälern abgebildet ist, die Schlange in der einen Hand und einen Becher, aus dem die Schlange von Zeit zu Zeit trinkt, in der anderen Hand haltend. Vielmehr verehre ich Hebe, welche Jupiter den Becher kredenzte, die Tochter der Juno und des wilden Lattich. Sie besaß die Macht, Göttern und Menschen ihre Jugendkraft zurückzugeben. Sie war wahrscheinlich die einzige, vollkommen richtig beschaffene, gesunde und kräftige junge Dame, die je auf Erden wandelte. Wohin sie kam, da wurde es Frühling.